Und das ist so ein bisschen, ja, der Freiheitsgedanke, dass die Kinder die Freiheit haben und können kennen und können ausleben, das ist das Ziel von dem Ganzen.
Der Papa-Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, ungeschönt und manchmal sogar witzig.
Michi, eine weitere Episode vom Papa-Podcast. Wir haben uns schon mal probiert, das Thema anzutasten, so ein bisschen die geschlechternormative Gesellschaft, besonders mit dem Hinblick auf unsere Kinder, zu hinterfragen. Oder anders gesagt, eben so ein bisschen geschlechtsneutrale Erziehung. Und wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, wow, ein riesen Thema. Da kommen wir an Anschlag, oder beziehungsweise da braucht es einfach mehr Expertise, mehr Fachwissen. Das Thema bietet zu viel, als dass wir einfach nicht miteinander ein bisschen darüber plaudern.
Also du kannst ja die Wahrheit sagen, wir haben schon mal eine ganze Episode aufgenommen, um über das zu reden, und hätten einfach gefunden, total Schrott, bringt es so nicht, wir brauchen Hilfe.
Ja, total, wir können es besser machen. Und da hocken wir jetzt und reden jetzt. Und eben, wir sind nicht allein.
Genau, wir haben einen Gast dabei, wo ich super froh bin, weil ich habe ihn schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, weil ich ein grosser Fan bin von den Sachen, die er schreibt, und zwar Markus Canan. Ich sage gerade ein paar Sachen zu Markus Canan in einer völlig nebensächlichen Reihenfolge. Der Markus Canan ist Kommunikationsberater, Vater, Hausmann, Hobby, Forstwart, Kommunikationsberater habe ich schon gesagt, Twitterer und, wie es auf seinem Tweet Biografie auch heisst, Prediger der geschlechtsoffenen Erziehung. Und ich glaube, genau darum bist du da, Markus. Willst du gerade zu dieser Einleitung noch etwas dazu sagen? Habe ich etwas völlig vergessen oder etwas falsch formuliert?
Nein, das trifft sich gut. Es ist nicht alles gleich zu gewichten. Also Kommunikationsberater bin ich nicht mehr in so einem grossen Pensum, sehr viel mehr Hausmann im Moment. Und ob ich wirklich Experte bin zur geschlechtsneutralen Erziehung, das weiß ich nicht, aber ja sicher Anwenderwissen.
Anwenderwissen. Mich nennt es gerade mal eben, der Michi und ich, wo wir, eben du hast schon gesagt, wir haben schon mal probiert aufzunehmen, wir haben dort immer von geschlechtsneutralen Erziehung geredet, oder das vor allem im Vordergrund gestellt, du redest jetzt von geschlechtsoffener Erziehung. Machst du da einen Unterschied?
Nein, ich glaube, die Begriffe werden mehrheitlich synonym verwendet. Es gibt im Englischsprachigen auch noch die so Begriffe wie Gender Creative Parenting oder es gibt noch ein paar andere. Aber die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ein paar Leute gefunden haben, ein paar Leute, die Erziehung so machen, dass die geschlechtsneutrale Erziehung, dass das negativ könnte aufgefasst werden. Und tatsächlich begegnet man immer wieder so ein bisschen Vorurteile, dass Eltern wollen Kind neutral machen, also noch irgendwie sämtliche Ausprägungsformen von traditionell weiblichen und männlichen Stereotypen wegnehmen. Und genau, jetzt sind wir schon ganz tief drin.
Ja, jetzt sind wir genau.
Aber genau darum geht es nicht, sondern es geht eigentlich um Offenheit und nicht darum, irgendetwas zu neutralisieren. Ich sage immer, als Schweizer ist für uns Neutralität ja nicht unbedingt ein wahnsinnig schlecht beleidigtes Wort. Darum finde ich geschlechtsneutrale Erziehung auch nicht so schlimm, aber es gibt Leute, die das halt eher ablehnen, den Begriff.
Ja. Also man tut es nicht hin zu einer völligen neutralen Person erziehen. Um was geht es denn genau, wenn du das jetzt würdest definieren? Was bedeutet geschlechtsoffene Erziehung?
Es geht eigentlich darum, den Kind oder uns geht es darum, den Kind mehr Freiheit zu geben in der Art und Weise, wie sie sich entwickeln, beziehungsweise in Vorliebe, in ihrem Ausdruck, aber letztendlich auch ihrer Geschlechtsidentität, also in ganz vielen Dimensionen, die irgendwie mit Geschlecht zu tun haben, versucht die geschlechtsoffene Erziehung halt nicht, Kinder irgendwie von außen zu formen und in Schubladen zu drücken, sondern die Möglichkeit geben, sich sehr frei zu entfalten. Genau, das ist so abstrakt gesagt, die Grundidee.
Das ist jetzt mega abstrakt gesagt, aber das ist eigentlich mega schwierig. Mir ist aufgefallen, als ich mit meinem Kind angefangen habe, Büchli anzuschauen, wie schnell, dass man in die ganzen Geschlechter, vielleicht nicht mal unbedingt die Stereotype reingeht, aber nur schon, wenn ich eine Szene erkläre, dann sage ich so viel, oder ich habe mich gewünscht, wenn ich sage, das Mädchen macht XY und der Bub macht XY. Und das ist, selbst wenn es völlig nicht gerade unbedingt vorurteilsbehaftete Tätigkeiten sind, fällt mir auf, dass es, wir sehen wahnsinnig viel unter dem Filter. Und das irgendwie ein bisschen anders zu machen, habe ich mich dann irgendwie auch vorgenommen, hey, sei es bewusst, halt eben nicht Bub, Mädchen, sondern ein Kind. Und das ist eigentlich, das stimmt ja immer, das Kind, das irgendetwas macht. Aber es ist schon mega tief drin bei unserer Gesellschaft.
Ja, es ist sehr tief drin. Und darum habe ich das Gefühl, es ist der erste Schritt, wenn man sich sagt, ich will so ein bisschen eine geschlechtsoffene Erziehung ausprobieren, ist, glaube ich, der erste Schritt nicht so sehr, was man einem Kind gegenüber macht oder sagt oder zeigt oder gibt, sondern so ein bisschen eigene Denkarbeit. Also, dass man sich eben so ein bisschen diesen Muster überhaupt bewusst wird, wie man vielleicht nicht einmal unbedingt so sehr nur, wie man denkt, vor allem, wie man redet. Also, dass man eben sehr schnell Geschlechteraspekte oder vermeintliche Geschlechteraspekte sehr überbewertet. Also, zum Beispiel, das ist das Paradebeispiel, das du gesagt hast, sehr gutes Beispiel, dass man halt Menschen immer in Mädchen und Buben und Frauen und Männer unterteilt. Also, wäre das wichtigste Erkennungsmerkmal von ihnen. Also, am Spielplatz sagt man seinem Kind, schau mal die Frau dort hin oder spiel doch mal mit dem Bub. Dabei ist die Tatsache, dass das Kind ein Bub oder ein Mädchen ist, eigentlich in dem Moment extrem irrelevant. Und das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich finde, dass man so, ja, sich die Sprache erstens sich das mal bewusst macht und nachher daran arbeitet, das vielleicht zurückzunehmen.
Aber es ist auch ein brutales Herzthemenland. Also ich habe jetzt gerade eben so die geschlechternormative Sache, das wird ja insbesondere in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, auch regelrecht von der Gesellschaft zelebriert. Also gerade eben, wenn es darum geht, das Kind überzukommen, die erste Frage ist immer, ist es ein Mädchen oder ist es ein Bub? Oder wird es ein Mädchen oder wird es ein Bub?
Was mich zum Beispiel würde interessieren, wenn du das in deinem Alltag lebst, was fällt dir persönlich am schwierigsten?
Was ich vielleicht dazu muss sagen, ist, dass mir nicht mehr so vieles schwierig fällt wie am Anfang. Das ist so vielleicht die ermutigende oder positive Botschaft dahinter. Wenn man das mal ausprobiert hat, und mein grösseres Kind ist jetzt doch schon 8 Jahre alt, irgendwann geht das Ganze recht automatisch. Irgendwann hat man wirklich, irgendwann schaut man sein Kind auch gar nicht mehr die ganze Zeit als Mädchen oder als Bub an und hat die sprachlichen Fallen, wo man drin tappt, irgendwie ausgemerzt. Am schwierigsten ist natürlich schon der Umgang mit dem Umfeld, wo das vielleicht nicht, wie du sagst, manchmal prallen da Welten und Ansichten aufeinander und das Umfeld, Leute, wo man begegnet, Fremde, aber auch die Schule, die haben halt nicht, die machen nicht mit grundsätzlich in dieser geschlechtsoffenen Erziehung, sondern da kommen halt überall Fragen, ja, ist das ein Mädchen oder ein Bub, oder die treffen Annahmen, oder von außen werden die Kinder halt mit diesen Stereotypen bombardiert. Und wie man da damit umgeht, das, denke ich, sind immer so ein bisschen die grössten Herausforderungen.
Hast du dich viel müssen rechtfertigen?
Nein, rechtfertigen lustigerweise nicht so. Also nicht im persönlichen Gespräch. Ich denke, wenn die Leute das gar nicht gut finden, dann werden sie eher ruhig und sagen, aha, ja, okay, interessant. Ist noch speziell, sagt mir Schweiz dazu. Aber, gell? Und aber ich bin nie irgendwie speziell angegriffen worden dafür. In Texten, die ich geschrieben habe, irgendwo online, gibt es natürlich in den Kommentaren schon die üblichen Diskussionen über, wie sehr jetzt irgendwie Genderkram sinnvoll ist oder nicht.
Gut, du hast es gesagt, gell? Ich meine, textlich, ich habe jetzt erst gerade letztens ein Interview gelesen, das du mit Maya geführt hast, zu transsexuellen Kindern. Und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe auf den Leserkommentar geklickt. Und es ist immer ein Fehler, aber auch die zum Teil sind es ja wirklich haarsträubende Vorstellungen, die die Leute haben. Ich meine, man kann ja über verschiedene Sachen verschiedene Meinungen haben, aber ich denke, sobald zum, sei es jetzt eben irgendwie, Transkind ist jetzt vielleicht gerade ein Beispiel und Gendersprache, die Leute sind so schnell gerade auf 180 oben und fühlen sich persönlich angegriffen bei einem Thema, wo sie ja in den allermeisten Fällen gar nicht betrifft. Ich meine, du bist gesetzlich nicht gezwungen, zum irgendeinen Doppelpunkt zu setzen in einem Wort rein. Niemand sagt dir, wie dein Kind anzusprechen wird. Hast du eine Erklärung dafür, wieso es das etwas ist, was doch so viele Emotionen auslöst?
Nein, so ganz, da bin ich wahrscheinlich zu wenig Soziologe und Wissenschaftler, um mir das so ganz stringent können zu erklären. Ich habe das Gefühl, hinter solchen Sachen stecken sehr häufig Ängste. Wie ja letztendlich hinter, muss man fairerweise sagen, hinter der geschlechtsoffenen Erziehung, die wir machen, steckt irgendwo durch auch die Angst, dass meine Kinder oder unsere Kinder durch Geschlechterstereotypen, durch eine zu vergeschlechtlichte Welt irgendwie nicht optimale Bedingungen haben oder sich nicht richtig können entfalten. Und bei Leuten, die halt sehr, sehr reaktionär auf Trans-Themen oder auf eben so ein geschlechtliche Vielfalt-Themen reagieren, sind wahrscheinlich in irgendeiner Form auch Ängste dahinter. Also das Gefühl, sie in der Basis irgendwo Ängste, die nicht zu Findlichkeiten führen. Und das ist eine grosse Diskussion, nennt man es irgendwie Transphobie oder Transfindlichkeit. Aber ich glaube, das geht ein bisschen Hand in Hand.
Der Podcast.
Auf was für Vorurteile stösst man, wenn man geschlechtsoffene Erziehung praktiziert?
Ja, es gibt diverse, aber sie drehen sich eigentlich alle darum, dass Leute, sicher vor allem solche, die sich da nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, das Gefühl haben, es handle sich da um irgendetwas sehr Extremes. Also da fallen manchmal Wörter wie Gehirnwäsche, natürlich online, also man redet jetzt von Online-Diskussionen, das hat man jetzt noch nie mehr im echten Leben an den Kopf geworfen. Aber Gehirnwäsche und dass man eben Kind versuche, also nachher, dass Leute mir vorwerfen, Kinder in irgendeiner Form, eben in eine neutrale Form zu drücken. Und ich glaube, das verkennt einfach, wie sehr geschlechtsoffene Zeit doch ziemlich normal ist am Ende. Also meine Kinder haben ein relativ unspektakuläres Leben wie die meisten anderen auch. Es ist ein Teilaspekt, wo jetzt vielleicht bei uns ein bisschen anders ist, aber die haben eine normale, glückliche Kindheit. Ich behaupte vielleicht sogar ein bisschen glücklicher, ja, das wäre mein Ziel. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie versuchen, irgendetwas Naturgegebenes krampfhaft und mit viel Gewalt gegenüber unseren Kindern auszumerzen oder wegzumachen oder kaputt zu machen. Im Gegenteil, wir wollen einfach unsere Kinder so ein bisschen lassen und dann sagen, hey, tu doch selber herausfinden, wie du willst werden oder was dich interessiert. Und also für mich ist das so ein bisschen das Gegenteil von einer extremen Erziehungsform, aber das Vorurteil ist leider anders.
Genau. Und Kinder sind also auch nicht jetzt irgendwie überfordert oder verwirrt, weil man ihnen nicht jetzt irgendwie eine Geschlechtszuschreibung überstülpen tut, oder?
Nein, im Gegenteil. Also erstens, ich glaube, verwirrt sind sehr häufig, das hat mal jemand anders gesagt, verwirrt sind wir Erwachsene, wenn wir müssen umdenken, weil wir die Geschlechterstereotypen, die Geschlechtererwartungen von der Gesellschaft halt gelernt haben, von Kindesbein auf, und dann plötzlich so ein bisschen müssen umdenken, hey, vielleicht sage ich jetzt einfach nicht den Mann oder den, sondern die Person oder den Mensch. Und das ist halt eine Umgewöhnung für uns, aber für Kinder ist das alles extrem natürlich. Kinder haben, glaube ich, nicht den Wunsch, andere Menschen dauernd nach einem Geschlecht einzuteilen, wenn man es ihnen nicht vormacht oder eintrichtert. Und ich habe mal in einem Interview gesagt, verwirrt ist wahrscheinlich eher das Kind, sagen wir ein Bub, der gerne 3 Stunden nehmen will und alle Leute schüttelt den Kopf, wenn er sagt, er will gerne Reitstunden nehmen oder sagen, ja, nein, willst du nicht doch lieber? Und irgendeiner sagt irgendjemand mal, nein, das ist nicht für Buben. Das Kind, habe ich das Gefühl, ist viel mehr verwirrt, als wenn du einfach dem Kind die freie Wahl lässt, für was sie sich interessieren. Also es ist mir immer noch sehr rätselhaft, wie eine geschlechtsoffene Erziehung soll zu Verwirrung sorgen bei Kindern.
Und man muss sich auch noch ganz klar entscheiden, oder? Es geht ja bei der geschlechtsoffenen Erziehung nicht irgendwie um eine grundlegende Gender-Debatik, ob man jetzt eben Gender-Sternli oder Doppelpunkt macht, sondern es geht wirklich um eine Erziehungshaltung. Und ja, eigentlich etwas, was wir für unser Kind wollen. Aber da nochmal, ihr habt euch bewusst entschieden, euer Kind so gut wie möglichst mit all diesen Herausforderungen geschlechtsoffen zu erziehen. Warum? Also was soll das euren Kind schlussendlich bringen?
Ich glaube, es sind so zwei. Also, oder man muss es nicht so unterteilen, aber ich unterteile es immer so in 2 Aspekte. Das eine ist wirklich der Aspekt von Geschlechtsidentität. Also, es gibt es nun mal halt Kinder, die sind trans, oder es gibt auch Kinder, die sind inter, also irgendwie nicht ganz eindeutige, was man Medizin Geschlechtsmerkmal nennt. Und die Varietät, die gibt es einfach, die Vielfalt. Und jetzt ist es natürlich möglich, dass das eine Kind, genauso wie es kann, schwul oder lesbisch oder bi sein kann, das eigene Kind halt auch trans sein. Und selbst wenn es das nicht ist, werden die Kinder irgendwann noch anderen Leuten begegnen, die halt vielleicht irgendwie auf dem Spektrum von geschlechtlicher Vielfalt sind. Und dann möchte ich, dass mein Kind, wenn es selber betroffen ist, weiss, das ist okay, wenn ich bin. Ja. Und das ist nicht falsch mit mir, und ich kann damit jederzeit zu meinen Eltern gehen, und ich kenne das schon, das ist ein Aspekt. Ich will, dass wenn mein Kind mit, aber zum Beispiel plötzlich ein Kind hat, das trans ist in der Klasse, dass es offen ist gegenüber dem Kind, keine Vorurteile hat, dass es weiss, um was es geht. Das ist der zweite Aspekt. Und das ist eben so ein bisschen das, was ich geschlechtliche Vielfalt nenne. Und selbst unabhängig davon gibt es so der die zweite grosse Gruppe sind die Geschlechterstereotype. Also da geht es eben eher um Spielzeug, um Hobbys, um Farben, um die Art und Weise, was man mit seinem Körper macht, wie man seine Haare trägt, wie man seine Fingernägel anmalt oder nicht. Und dort gibt es halt all die gesellschaftlichen Vorstellungen und Regeln und Schublädchen, und dort will ich einfach nicht, dass meine Kinder gezwungen werden, sondern dass sie sich frei entfalten können und sich so entwickeln, letztendlich, wie es ihrer ihren Vorlieben so von innen aus entspricht. Ja. Nicht, dass sie das Gefühl haben, ich muss jetzt Rössli reiten, weil ich ein Mädchen bin, oder ich muss jetzt irgendwie mir ein Luftgewehr kaufen, weil ich ein Bub bin, sondern dass sie die Interessen ausleben können, völlig frei von ihren frei von ihrem Geschlecht. Und das ist so ein bisschen, der Freiheitsgedanke, dass die Kinder die Freiheit haben und können kennen und können ausleben, das ist das Ziel von dem Ganzen.
Der Papp-Podcast. Eben, dein Elternkind ist jetzt 8. Hast du das Gefühl, also da kann man auch schon einen gewissen Rückblick machen, hast du das Gefühl, dass sind wir auf einem guten Weg oder haben wir erreicht?
Ja, es ist so ein bisschen schwer zu sagen, weil ja grundsätzlich ein Mädchen, das nachher Rosa gern hat und gern Rössli hat, oder ein Bub, der gern Bagger hat und alles in Blau und Brauntönen will, ist ja nicht falsch in der geschlechtsoffenen Erziehung. Also wenn die Kinder die Vorliebe entwickeln, ist das ja gut. Mhm. Also ich kann wie nicht an meinen Kindern erkennen, haben sie jetzt die richtigen Vorlieben basierend auf meiner Erziehung ausgewählt. Aber ich kann vielleicht so viel sagen, dass beide Kinder, insbesondere das Größere, das deutlich älter ist, sich nicht irgendwie, erstens sich nicht riesig um das Thema Geschlecht scheren. Also es ist relativ gleich, was andere Leute für Vorstellungen haben, was sie basierend auf ihrem Geschlecht sollten sein oder nicht sein oder machen oder nicht machen. Also es ist so ein bisschen wie alles gleichgültig, was Geschlecht angeht. Und die Vorlieben von einem grösseren Kind, die orientieren sich jetzt wirklich nicht an irgendeinem Geschlechterschublättchen. Also die gehen kreuz und quer durch alles. Von dem her würde ich sagen, hat sich das schon irgendwo durch auszahlt, so wie ich das bis jetzt beurteilen kann.
Das ist ja schön, oder? Wenn du genau merkst, es gibt das ganze Spektrum von Wahlmöglichkeiten, steht mit dem Kind offen. Ich glaube, das ist doch etwas, wo eigentlich alle Eltern sich wünschen für ihre Kinder, dass sie in dieser Welt das machen können, was sie für sich selber am besten finden. Und eben, sei es jetzt irgendwie mit einem Luftgewehr auf einem Ross oben zu sitzen oder irgendwie mit einem braunen, blauen Kleid an eine Eisprinzessin im Musical gehen. Das ist doch cool, wenn das so funktioniert.
Ja, aber eben, die Gesellschaft ist auch brutal krass diesbezüglich. Also das habe ich mit meinem jüngeren Kind erlebt. Übrigens merke ich jetzt auch schon rein von dem Gespräch. Ich meine, vorher hat immer gesagt, mit meinem jüngeren Sohn erlebt. Jetzt rede ich auch schon von meinem Kind und nicht mehr von meinem Geschlecht. Mit meinem jüngeren Kind, das hat auch mal total die Farbe Pink extrem cool gefunden und Röckchen anziehen. Und eben weil es biologisch gesehen ein männliches Geschlecht hat, haben wir das total lässig gefunden. Als Eltern haben wir das so gut wie möglich probiert zu unterstützen. Aber eben, wenn wir uns immer, wir haben uns rechtfertigen so quasi, warum leidet es jetzt Rosa? Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ich mich immer wieder rechtfertigen. Aber das hat er doch über eine längere Zeit durchgezogen. Es war nicht einfach eine Phase gewesen. Und nachher ist der Kinski gekommen und dann macht es Puff. Und dann ist auf einmal Rosa nicht mehr cool. Also ist unsere Gesellschaft noch nicht so weit, oder? Sind wir zu verkorkst?
Es wäre natürlich schon einfacher, wenn alle irgendwie so ein bisschen die Offenheit hätten. Und das ist halt nicht der Fall. Also ich habe mein Kind auch schon Sachen gehört, teilweise von erwachsenen Personen, wie, ja, Buben tun sich nicht die Fingernägel lackieren und irgendwie Mäscheli, der Haar ist nur für Mädchen und solche Sachen. Es ist noch relativ harmlos, das ab und zu mal zu hören. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, zum Zeitpunkt, wo Kinder halt dann stärker in die Aussenwelt kommen und nicht mehr so im Kreis von Familie sind, kommen halt dann die Einflüsse. Also das ja, kann man nicht.
Wie reagierst du? Also wenn jetzt dein Kind heimkommt und eben sagt, hey, ich bin irgendwie Fingernägel angemalt oder das Mäschli in den Haar bei kritisiert wurde, wie unterstützt du dann dein Kind?
Wir haben wirklich probiert, dem Kind das Wissen oder die Haltung mitzugeben, halt bevor es in die Schule gekommen ist, schon zu sagen, also dass unser Kind weiss, wenn jemand so etwas sagt, das stimmt nicht. Beziehungsweise es weiss, das, ja, das kann man noch anders sehen. Ja. Und glücklicherweise funktioniert das tatsächlich. Also, unser Kind hat jetzt irgendwie, wenn eben irgendjemand sagt, oh, Fingernägel malen dürfen sich im Fall nur Mädchen, dann sagt es, ach, Quatsch. Und wenn es heimkommt und so etwas erzählt, bestärken wir es und sagen, ja, ist richtig, das stimmt nicht, das dürfen alle, die wollen. Und manchmal müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also, manchmal muss ich mir halt die Fingernägel anmalen und das Mäschchen da klemmen. Genau. Ja, ist auch nicht so schlimm, also leben gut damit.
Ja, bei meiner Haarpracht lange zu langsam für ein Haarmäschchen, aber Fingernägel anmalen könnte ich jetzt auch noch, ja.
Der Podcast.
Vielleicht noch, wenn ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber wenn ich etwas, was du am Anfang gesagt hast, darf aufgreifen, so gesehen, die Gesellschaft ist so, schon stark vergeschlechtlicht im Moment. Und das stimmt, das ist ja auch so ein bisschen der Moden unterworfen und ist ja auch schon anders gewesen. Also ich würde es behaupten, dass wir mit der Gleichstellungsbewegung in den 80ern noch nicht der gewesen sind, wo wir heute sind. Aber gerade was die Vergeschlechtlichung von Kindern angeht, ist es dann aus meiner Sicht irgendwie besser gewesen. Also wenn du die Werbung anschaust aus den 80ern, Lego-Werbung ist sehr ein typisches Paradebeispiel, dann ist das einfach Werbung für Kinder gewesen, häufig. Und, oder auch Kleider hat man häufig teilweise, gerade dann, was noch üblich war, dass man Kleider halt auch weitergegeben hat, irgendwelche Geschwister und Cousins, ist Kleidung teilweise viel weniger geschlechtlich dominiert gewesen als heute. Und heute hast du wirklich so, ja, hast wirklich die Trends, das muss alles irgendwie einem Geschlecht zugeschrieben werden. Also wenn du Spielzeugläden gehst, ist einfach die blaue Hälfte und die rosa Hälfte und Kleiderläden sind ja teilweise wirklich ganz schlimm in diese Richtung. Und dort, glaube ich, ist die Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es die Gesellschaft ist, es ist vielleicht auch einfach die Wirtschaft und das Marketing viel, viel extremer.
Gender-Marketing, sagen wir, es gibt offiziellen Begriff, ja, Gender-Marketing.
Genau,
ja.
Richtig. Und irgendwann haben halt Firmen noch gemerkt, dass es eine Familie, die vielleicht zuerst einen Bub hat und dann ein Mädchen oder umgekehrt, einfacher ist die Sache oder besser ist wirtschaftlich, die Sachen zweimal zu verkaufen, als dass sie nachher tragen und nochmal brauchen.
Spanien hat jetzt da, die haben irgendwie einen Kodex gemacht, also der Dachverband der Spielzeughersteller mit der Regierung zusammen, haben einen Kodex miteinander erweitert oder weiter ausgeführt, dass die zukünftig eben das Gender-Marketing oder geschlechterspezifische Werbung für Kinderspielsachen explizit untersagen wollen. Finde ich spannend. Genau aus dem Aspekt im Sinne von, man will den Kindern nicht eine Chance nehmen, im Sinne von etwas, was sie Freude haben, aber das Gefühl haben, ja, das darf ich nicht spielen, weil es ist ja nicht typisch Bub oder typisch Mädchen.
Genau. Finde ich interessant. Ich habe es nicht im Detail jetzt mitverfolgt in Spanien. Ob es schlussendlich gesetzlich oder über irgendeinen Kodex oder einfach durch einen, ja, muss umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Ich wünschte mir persönlich einfach mehr Sensibilität für das Thema, also dass es irgendwie ja, durch Gesellschaft wieder mal so Entwicklung geht, so ein bisschen in die andere Richtung, dass man sagt, hey, es muss doch nicht alles irgendwie einem Geschlecht zugeschrieben werden.
Ja, ich finde das jetzt eben gerade mit Spanien, was zumindest erreicht hat, ist eine gewisse Medienpräsenz und ja. dass man sich schon nur mal überhaupt Gedanken macht über das Thema. Das finde ich vor allem brutal wichtig, weil ich würde jetzt mal zu wagen behaupten, viele machen sich gar nicht Gedanken, wie will ich das überhaupt handhaben oder wie nicht. Und mir persönlich ist es auch wieder einfach im Anbetracht von der Vorbereitung von unserer ersten Episode, die wir aufgenommen haben, jetzt nicht brauchen, ist mir das einfach aufgefallen. Da habe ich wirklich bei mir selber sagen, ja, ich wäre theoretisch schon relativ offen gegen Geschlechtsneutralität oder geschlechtsneutralen Erziehung. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, hey, wenn man zu mir heimkommt, man würde im Nu erkennen, dass ich zwei Jungs habe, im Geschlecht, im biologischen Geschlecht. Und eben das fängt an von den Böllen, die in den Spielzimmern umeinander liegen, aber irgendwie fast kein Baby. Und da sind wir jetzt eben wieder bei den Spielsachen, aber auch vor allem die Literatur. Also das finde ich auch extrem krass. Und da hat es auch Untersuchungen gegeben, wie eben halt geschlechternormativ auch unsere Literatur ist. Und das ist einfach alles, was irgendwie mit Abenteuer und mit Erlebnis, das wird mit Jungs assoziiert und Mädchen, das ist dann mehr so eine Schule, Familienalltag oder eine Familie, Küche machen und so weiter und so fort. Und,
als, ja. Als Bibliothekar möchte ich jetzt natürlich die Rote Zora und Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf in den Raum stellen, die es schon auch immer als Gegenbeispiel gegeben hat. Zugegebenermaßen ist jetzt alles nicht so super aktuell, nicht so mit Eisprinzessin. Aber ja, merkt man sicher. Aber ich glaube, am Schluss ist es ja wahrscheinlich auch nicht etwas, wo. Also, weißt du, es wäre kaum vom einen Tag bis zum anderen die Leute aufwachen und finden, ich praktiziere jetzt geschlechtsoffene Beziehungen, sich in das Thema einlassen. Es langt wahrscheinlich eben genau wirklich schon, wenn sich die Leute vermehrt einzelne Gedanken machen, sich überlegen, wie bezeichne ich gewisse Sachen, oder? Eben, es muss nicht alles ein Mann und eine Frau oder ein Bub oder ein Mädchen sein. Es langt einfach, wenn es eine Person, ein Mensch oder ein Kind ist.
Genau, und es ist ja auch nicht, also ich will da niemandem geschlechtsoffene Erziehung absprechen, wo jetzt nicht irgendwie in jedem Aspekt, in jedem Detail darauf achtet. Also wie du sagst, Bücher ist, also Kinderbücher, sind das Bilderbücher oder dann für die Eltern zum Lesen, habe ich auch gemerkt, ist etwas vom Schwierigsten, dort wirklich Material findet. Und den Anspruch haben wir eigentlich schon gehabt, für unsere Kinder wirklich eine Bibliothek zusammenzustellen daheim, wo es auch eben einerseits geschlechtliche Vielfalt ein Stück weit abdeckt und andererseits halt nicht Rollenstereotyp zu fest zementiert. Und das ist schwierig. Also du findest einfach sehr viel, sehr stereotype Sachen und wenig, die von dem abweicht. Das ist schon so. Und ja, wenn jetzt jemand sagt, wir achten jetzt einfach mal darauf, wie wir überhaupt selber reden, wir achten ein bisschen darauf, was bieten wir unserem Kind an Spielzeug und Kleidung an. Und ja, bei den Büchern, da ist halt das und das Buch, das vielleicht nicht ganz geschlechtsoffen ist, dann sei das so. Also ich finde, man kann mit kleinen Schritten dort und mit einem gewissen Bewusstsein schon mal viel machen und man muss dort nicht unbedingt gerade das ganze Paket auf einmal sofort bieten.
Der Papp-Podcast. Wenn man sich jetzt intensiver mit dem Thema noch auseinandersetzen, geschlechtsoffene Erziehung, gibt es da noch irgendwie zum Vertiefen irgendwelche Literatur, die du könntest empfehlen oder Websites, wo man sich da einlesen kann?
Ja, es hat lange Zeit, also in Sachen Literatur lange Zeit, vor allem im englischsprachigen Bereich, zwei, drei Bücher gegeben, weil die geschlechtsoffene Erziehung eher so aus dieser Sprachregion kommt. Und so nicht viel wirklich im deutschsprachigen. Es gibt jetzt neu, seit ein paar Monaten, ein Buch, Ravna Marin Siever, was wird es denn ein Kind, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt? Ich bezeichne es gerne schon fast ein bisschen als die Bibel der geschlechtsoffenen Erziehung im deutschen Sprachraum. Das ist ein sehr gutes Buch. Es gibt noch diverse weitere Bücher, die sich so mit Teilaspekten wie eben dem Gendermarketing und solchen Sachen beschäftigen, die sicher auch empfehlenswert wären.
Also zusammenfassend könnte man so sagen, eben, ich meine, bei Erziehung gibt es ja nicht das Richtige oder Falsche. Es gibt nicht ein Schwarz oder Weiß oder vielleicht jetzt überleitend gesagt, es gibt nicht ein Rosa oder ein Hellblau. Die Welt ist viel vielfältiger und unsere Kinder haben schlussendlich einfach verdient, eben nicht nur einfach das Rosa oder Blau zu erkennen, sondern die Vielfalt. Und da können wir einen verantwortungsvollen Teil als Eltern, als Väter dazu beitragen, wenn wir uns da vielleicht mal intensiver Gedanken darüber machen, was heisst geschlechtsoffen erziehen oder was könnte das alles bedeuten für unser Kind.
Genau. Habe ich wenig beizufügen.
Am Schluss von unserer Sendung fragen wir unsere Gäste immer wieder gerne die gleiche Frage und das ist jetzt auch völlig unabhängig von welcher Art von Erziehungsform man wert für sich. Wir möchten mehr ein bisschen hören, was bewegt uns im Alltag? Wir würden jetzt auch gerne dich fragen, Markus, wieso lohnt es sich, um ein engagierter Vater zu sein?
Hey, da gibt es wahrscheinlich tausend Gründe, aber mir fällt gerade der egoistische ein, weil einfach ich persönlich die Lebensphase nicht missen will. Also ich will nicht irgendwann merken, meine Kinder ziehen jetzt aus von daheim und ich habe eigentlich gar nicht so viel von ihnen gehabt und ich habe gar nicht so viel Zeit mit ihnen verbracht, sondern ich möchte die Lebensphase mit ja, kleinen und jugendlichen Kindern daheim, die ja dann doch vielleicht nur 20 Jahre dauert, also ein Viertel vom Leben nur, möchte ich nutzen und wirklich geniessen und nicht irgendwie verpassen.
Das ist der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter den Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.